Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, Hallöchen.
Ja, guten Tag.
Ach du wartest jetzt auf, da sind wir mal wieder. Ja.
Nein, okay. Da habe ich nicht drauf gewartet. Ich habe gedacht, ob ich noch mal was sage in Bezug auf diese fast eine Stunde, die wir jetzt auch schon wieder.
Naja, wir hatten einen großen Blumenstrauß an kleinen Themen. Die hätten wir eigentlich auch im Podcast abarbeiten können.
Gab's da nicht auch hier irgendwas mit Blumenstrauß im deutschen Fernsehen früher?
Keine Ahnung, Blumensträuße gab's bei Wetten,
oder das? Ein bunter Strauß oder irgendwas, da gab's doch
keine was. Ahnung. Ja. Ein Kessel buntes, aber das war
das gab's auch,
ja. Das war im Osten. Ja. Ja. Das war quasi das Wetten, das des Ostens, mehr oder weniger. Also von den Einschaltquoten her gesehen, natürlich nicht vom Inhalt.
Ja. Ja, aber auch da, ja, wieder dieser Standardspruch, wir hatten ja sonst nichts, ne?
Naja, und in der DDR hatten sie noch ein wenig weniger als.
Ein wenig weniger. Ja. Deutsche Sprache.
Ein bisschen weniger als bei uns, ja.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Ja, aber ich glaube.
Lassen wir es damit.
Lassen wir es. Ich wollte gerade noch drauf eingehen, dass es manchmal auch ganz nett sein kann, etwas weniger zu haben. Aber das ist wahrscheinlich auch nur ein verklärter Blick eines Wessis auf die Ostsituation. Und ich glaube, das steht uns nicht gut zu Gesicht, über die Situation Urteil zu fällen oder darüber ein Urteil zu bilden. Ja, das wäre jetzt vermessen. Sagen wir es mal so.
Jo, die Kurve kriege ich jetzt nicht ganz mit, aber egal.
Es wäre jetzt vermessen, uns ein Urteil erlauben.
Nein, aber gerade jetzt auch wieder zum, aber wahrscheinlich über das Fernsehprogramm dann.
Ja, ein Kessel buntes.
Vergiss es.
Genau, ja.
Themenwechsel.
Themenwechsel, ja.
Themenwechsel.
Gut. Ja, dann lass uns versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Und wir gehen drastisch auf die Folge 700 zu. Ne? Heute Folge 692. Ja. Und das sollte eigentlich noch so im Spätsommer, Frühherbst abgeschlossen sein.
Ja, wir machen ja auch schon so alte Leute-Witze die ganze Zeit. Ja, ob wir das alles noch erleben. Und
naja, Folge 700.
Aber wie gesagt, die Zeit geht so schnell vorbei. Ich kann mich noch an die 600 erinnern, ja, und jetzt haben wir schon die 700 vor uns, also, oder die 500, das war ja auch so ein, aber, ja, wie gesagt, ruckzuck sind wir bei 800 und dann.
Folge 1000.
Das wollte ich jetzt absichtlich nicht sagen.
Das ist ja mein.
Das ist noch ein Stück hin.
Das ist aber realistisch noch zu erreichen, das Ganze. Das möchte ich schon auch.
Aber ja. Wie gesagt, man muss sich ja kleine Ziele setzen.
Ja, kleine
Ziele.
Und
wenn du mal guckst, 100 Folgen sind ungefähr 2 Jahre. Also das ist schon eine Zeit. Also.
Naja, wir könnten das Ganze ja beschleunigen, wenn wir jetzt einen Adventskalender an den Start bringen würden. Unser Running Gag.
Ja, genau.
Oder Sonderfolgen, dann könnten wir das ja beschleunigen. Ne? Das wäre ja alles machbar. Aber wir sind ja relativ entspannt, was unseren Senderhythmus anbelangt.
Ich habe hier gerade mal wieder so ein ganz kleines Off-Topic-Thema, aber weil wir gerade über Podcasts sprechen. Mhm. Ich habe, also mein Arbeitgeber hat ja auch ein eigenes Podcast-Projekt am Start, der da vom Marketing da produziert wird und von den Damen vor Ort. Mhm. Und da habe ich mich auch zuletzt mal kurz unterhalten, weil momentan da ein bisschen Funkstille ist. Da haben wir auch noch über so Ideen und Formate und Senderhythmus und Konzepte gesprochen. Das war ganz interessant, weil da auch das Thema nochmal aufkam, also jetzt nicht für die Firma, aber privat halt mit Podcast, weil, wie gesagt, wie wir ja auch, wie gesagt, privat am Podcasten sind, hat da die eine Kollegin auch privat noch einen Podcast am Start und da kam halt auch das Thema tägliches Podcasten auf. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil du jetzt auch nochmal mit Adventskalender, was ja dann auch eigentlich täglich was wäre, ja. Das fand ich ganz interessant, weil wir da nochmal drüber gesprochen haben. Und wir beide uns da ja auch schon Gedanken, also nicht nur wir zwei, sondern ich und die Kollegin halt auch schon Gedanken gemacht haben, wie sowas halt funktionieren kann und wie man das vom Ablauf her halt so organisiert, dass halt auch wirklich dann man über einen längeren Zeitraum halt dann täglich podcasten kann. War schon sehr interessant, ja, da mal mit jemandem, mit dem man eigentlich so noch nicht über das Thema gesprochen hat, aber mit jemandem, der sich halt auskennt, ja, der weiß, wie es läuft, und was für Arbeit da auch dahinter stecken kann, sich da halt mal auszutauschen. Das war sehr interessant. Das hat echt Spaß
Natürlich
gemacht.
kommt es auf die Inhalte an, wenn du relativ zeitnahe Informationen hast oder zeitkritische Informationen hast, ist es sehr
Ja.
schwierig. Aber so ein Adventskalender, den kannst du ja wunderbar vorproduzieren,
Ja,
solange
wenn die
die
Themen,
Inhalte zeitunabhängig sind, ne? Das ist
über die Themen, die wir
entscheidend.
gesprochen
Ja.
haben, war ja nichts Zeitkritisches.
Ja,
Ja,
das ist
von
natürlich
daher
ideal, da kannst du
bist du da bei
vorproduzieren.
Format, genau, da bist du
Ja.
bei, genau, das ist auch so ein Thema.
Ja.
Plus, das hatte ich auch schon mal angesprochen, das ganze Thema mit, ja, das klingt jetzt wieder so viel, also mit diesen ganzen AI-Tools, die es mittlerweile gibt, ja, die da halt zur, alleine wenn es auch schon nicht Vorlagen.
Shownotes.
Einmal das zur Erstellung plus halt Skripte und sowas, ja, was du da alles nutzen kannst, weil du war wirklich gut,
Kommt
war
immer drauf
gut, gut,
an,
gut.
was man für einen Aufwand betreiben möchte für das Ganze. Das ist ja das Problem,
Ja,
ne?
ja.
Und wie hoch der Anspruch daran ist.
Ja, aber wie gesagt, so viel dazu, war auf jeden Fall mal sehr interessant, sich da halt mit jemandem auszutauschen. Hat uns auch nochmal auf die eine oder andere Idee gebracht, was man da vielleicht wirklich machen kann. Beziehungsweise, wo man vielleicht auch mal gesehen hat, was wie nicht funktionieren kann. Ja, das war wirklich nett. Ja. Und ich bin mal gespannt, ja, ob wir da nochmal irgendwie zusammenkommen. Beziehungsweise, ob da, weil sie will definitiv irgendwas machen, ob das wirklich dann dazu kommt und wann. Ja, aber das müssen wir mal. Bin ich mal gespannt. Also wenn es dazu kommen sollte, erwähne ich es auch gerne mal hier. Vielleicht ist da eine kleine Schnittmenge noch da von den Themen. Da kann man das mal erwähnen, aber warten wir es mal ab. Also ich weiß, dass ich vielleicht eine Staffel hinkriegen würde. Mal so, keine Ahnung, so 2, vielleicht auch mal 4 Wochen, aber danach hätte ich wahrscheinlich so, ja, wie gesagt, ein Jahr lang, jeden Tag ist halt schwierig.
Das ist sehr kompliziert, ja. Es sei denn, man hat wunderbare Inhalte, die man vorproduzieren kann. Das ist ja noch
Nee,
so
selbst dann.
mein,
Selbst dann.
ja gut, dann würde ich mir, sagen wir mal, einmal in der Woche so einen Produktionstag einrichten und kommt natürlich auch immer darauf an, wie lange die Folgen werden.
Das wollte ich
Ja.
gerade sagen. Wenn du natürlich da sowas hättest vom Format, keine Ahnung, maximal 5 Minuten, okay. Aber sobald du da ja auch wieder in die halbe Stunde, Stunde Richtung gehst,
Nein, das
wird es
ist
halt
zu
schwierig mit
lange.
Vorproduzieren.
Es ist zu lange, ja.
Und andererseits, der Trend geht ja eh zu kurzen Inhalten. Also von daher wäre so ein 5-Minuten-Projekt vielleicht gar nicht mal so verkehrt, je nach Content oder Themen, die du hast.
Also die durchschnittliche deutsche Pendelstrecke, also in Deutschland, beträgt 22 Minuten. Das wäre dann das ideale tägliche Format, sage ich jetzt mal.
Über alle Fortbewegungsmittel gerechnet, oder?
Ich habe das nur neulich in
Ja, dann sind
irgendeiner
es alle. Dann sind es alle.
Informationssendung gesehen, irgendwo im
Ja.
Dritten, da haben sie über Pendelstrecken gesprochen und da haben die einfach nur genau das gesagt, was ich eben gerade gesagt habe. Die durchschnittliche Pendelstrecke in Deutschland
Ja,
beträgt
dann sind es
22
alle.
Minuten.
Also Bahn, Auto, etc.
Ja. Und
Ja,
mehr oder
okay.
weniger kannst du ja überall den Podcast konsumieren, letztendlich. Selbst beim Autofahren.
Ja.
Ja. Also müsste unser Podcast 22 Minuten lang werden, der tägliche Podcast.
Noch nicht mal unbedingt, ja,
Nein, ich
weil
sag ja
das
nur.
Problem ist ja, inwieweit kannst du wirklich oft in dieser Zeit auch exklusiv sein? Oder ist der Hörer dann nicht
Ja.
geneigt, vielleicht doch lieber 2, 3 kürzere Formate zu hören? Aber das, wie gesagt, in dem Umfeld sind wir ja nicht unterwegs, also von daher.
Ja. Gut.
Gut, aber so viel dazu.
So viel dazu. So
Schon
viel.
wieder viel zu viel Zeit verplempert
Ja, also
jetzt.
kurzatmig hätte ich bald
Schlimm,
gesagt.
schlimm, schlimm, schlimm.
Kurzweilig können wir nicht. Wir holen immer aus. Also mit 5 Minuten
Ja.
wäre das auch nichts.
Also mit meiner Zeitplanung heute ist auch wahrscheinlich auch schon wieder Essig, ja.
Ja, mein Gott. Einmal in der Woche. Du machst ja dafür den Schnitt nicht, das mache ich ja. Das geht ja dann zügig, ne? Also von daher
Ja.
kriegen wir das schon irgendwie hin. Gut, lass
Ja,
uns.
wobei das. Hatte ich dir schon angedroht, dass ich dir das demnächst wieder wegnehme, weil ich was ausprobieren will mit einem AI-Tool in Bezug auf Kapitelmarken?
Du kannst du gerne machen, entlastet mich. Wenn das
ja, nee, ich bin momentan am Testen, wie gut das wirklich funktioniert, gerade im Hinblick auf unser Material. Ich habe da mal ein bisschen altes Podcast-Material jetzt mal genommen.
Ja.
Und bin das gerade am Austesten, wie das funktionieren kann. Wenn das nicht so viel Nacharbeit bedeutet, würde ich das nämlich gerne mal im Live probieren.
Ja, solange das Ergebnis nicht schlechter wird, als es jetzt ist, ist das ja okay.
Ja, nee, aber vor allem mit unserem Hin- und Hergespringe.
Das
und,
ist ja das Problem, ja.
Und das, ja, und genauso mit, wie jetzt auch zum Beispiel mit diesen, nicht stottern, aber mit diesen Denksekunden, die man ab und zu mal drin hat, etc., das macht ist teilweise noch ein bisschen schwierig, gerade in so einem Format, wie wir es haben.
Ja.
Das habe ich gerade an älteren Episoden jetzt schon gemerkt. Ah, so gut funktioniert es jetzt doch nicht. Deswegen will ich da jetzt mal so aktuelles Material mal testen, inwieweit das funktioniert, weil ich bin halt so ein großer Freund von Kapitelmarken und ich weiß, dass unsere Hörer das auch gerne früher, als ich das noch gemacht habe. Wobei ich nicht, ich habe ja auch nicht, wenn ich den Schnitt früher noch gemacht habe, jedes Mal Kapitelmarken gemacht.
Ja.
Aber es gab immer mal so Zeitabschnitte, wo ich auch Zeit hatte und vor allem Bock drauf, wo ich dann Kapitelmarken gemacht habe. Und das kam eigentlich immer recht gut an. Und ich bin ja selbst so ein Freund von Kapitelmarken. Deswegen würde ich das, oder hätte ich das eigentlich auch gerne bei uns wieder. Nur das von, alle in der Art und Weise, wie wir produzieren, oder das, was heißt produzieren, aber das Aufnehmen, nachträglich halt nochmal zu machen, ist ein bisschen Aufwand.
Genau.
Und deswegen käme da so ein Tool eigentlich mir schon gelegen. Nur, wie gesagt, die Ergebnisse bis jetzt.
Also das Problem ist halt, wir müssten, um das einfacher zu gestalten, unsere Sendung anders inhaltlich gestalten. Wir müssten
wir zwei müssen mehr Disziplin
Sende, an den Start bringen. Inhaltliche Disziplin ans Tageslicht legen. Aber ich glaube, das ist auch das Interessante, dass wir auch teilweise die Themen vermischen und durch die Themen springen.
Also, das ist zumindest mal auch interessant für mich, weil wir uns halt nicht sklavisch irgendwo an ein Skript halten, sondern da auch sehr spontan halt noch, wie jetzt zum Beispiel diese kurze Anmerkung, Podcast mit der Kollegin, dass wir sowas halt einfach mit reinwerfen können, uns quasi die Zeit ja auch nehmen dafür.
Ja.
Und das ist halt das Schöne. Wie gesagt, das ist, selbst mit guter AI ist es halt schwierig. Ja.
Genau.
Weil das sind dann doch schon wieder Tools, die nicht unbedingt so mit Inhalten gefüttert werden, wie wir es machen. Ja. Die kann zwar viel, aber bei manchen Sachen hat sie doch noch Schluck auf. Ja,
ja, also wenn ich jetzt auf Kapitelmarken in der Post-Production umsteigen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch ein anderes Aufnahmetool nehmen, wo ich gleich innerhalb der Aufnahme Kapitelmarken setzen kann. Also
das
gibt es
auch
hier Ultraschall zum Beispiel.
Probiert, aber das, ja, entweder das oder aber, wie gesagt, das alte GarageBand. Ja, könntest du das theoretisch auch machen? Das habe ich auch schon mal eine Zeit lang gemacht, dass ich direkt in GarageBand aufgenommen habe. Also mit der alten Version, nicht mit der jetzigen Version, sondern mit der vorherigen Version noch, dass ich da direkt aufgenommen habe, auch mit mehreren Spuren und da halt dann live auch Kapitelmarken gesetzt habe. Nur dann setze die mal ein paar Sekunden zu spät, ja, oder setzt schon eine, weil du davon ausgehst, man wechselt das Thema und dann kommt doch was ganz anderes.
Ja.
Oder du laberst oder dir fällt noch ein Gedanke ein und dann musst du es doch wieder anpacken. Ja, also wie gesagt, mit unserem
Content,
mit unserer Art und Weise, wie wir podcasten, ist es halt auch schwierig. Ja.
Genau. Aber ich glaube, wenn wir das wirklich so strikt umstellen würden, das würde unserer Sendung nicht so gut tun.
Ich hätte definitiv Schwierigkeiten damit.
Ja, ich auch. Weil,
da sind wir uns ja einig, das ist schön.
Ja, kommt ja selten vor.
So, aber jetzt fangen wir mal mit der Sendung
gut
an. Wir haben es jetzt schon öfter angedroht. Ja, jetzt machen wir mal.
Ja, wir haben schon so viel angedroht und
genau.
Haben so viel nicht umgesetzt. Also von daher können wir das gerne noch auf die lange Liste setzen.
Wie heißt es? Butter bei den Fischen.
Butter bei die Fische. Und unser erstes Thema geht sich darum, dass es, wie vieles im Leben, es ist alles eine Frage der Perspektive, könnte man sagen. Ja, das ist ein Thema, wo ich sagen würde, ja, das hätte man sich das mal etwas genauer angeguckt und wie gesagt, hätte man das sich aus einer anderen Perspektive angeschaut, dann wäre Apple wahrscheinlich aufgefallen, dass man dieses Werbeplakat sich hätte verkneifen können. Kommen wir erstmal zur Umgebung. Das Werbeplakat, das übergroße Werbeplakat steht in Miami an der Interstate 95. Und wenn man sich das aus der Ferne anschaut, dann sieht man ein männliches Geschlechtsteil. Und wenn man sich das ganz nah anschaut, dann sieht man einen Taucher mit einem Hai. Ja, um das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, um jetzt nicht noch mehr auszuführen. Ja, und das fällt halt nur auf, wenn man sich das aus verschiedenen Blickwinkeln und aus verschiedenen Perspektiven anschaut. Apple hat darauf noch nicht reagiert. Es gab auch Anfragen von der örtlichen Presse und bisher gab es da noch kein offizielles Statement. Ja. So. Kleine Werbepanne, kann passieren.
An mir ging es total vorbei.
Ja, aber es ist wirklich sehr auffallend. Also wenn man wirklich den weiten Blick auf das Werbeplakat hat, dann sieht es schon aus wie ein männliches Geschlechtsteil. Ja, kann vorkommen. Muss nicht. Ja, und wenn ich jetzt an Miami denke, dann habe ich da gleich wieder irgendwelche Assoziationen mit Welcome to Miami.
Ja, genau. Ja. Ich habe es mir verkniffen.
Oder ja. Miami Vice. Und das sind alles so Dinge, die mir dann durch den Kopf schießen. Ne? Miami Vice ist ja auch eine Serie, die halbwegs gut gealtert ist, ne? Finde ich. Ich habe da mal wieder reingeschaut und muss sagen.
Ich befürchte, sie ist nicht so gut gealtert, wie ich es mir vorstelle. Ich würde aber gerne mal wieder Miami Vice von vorne komplett durchgucken.
Also hätte ich mal Bock drauf. Auf jeden Fall ist der Soundtrack grandios. Jan Hammer ist sowieso grandios. Also das,
auch viele Bilder. Ich weiß nicht warum, aber aktuell fällt mir es halt bei Instagram auch auf. Ja, es gibt sehr viele, die halt auch, ich weiß nicht, gab es ein Jubiläum, keine Ahnung, hat Don Johnson irgendwas von sich gegeben in Bezug auf Miami Vice? Ich weiß es nicht. Ja. Da kamen halt viele Clips wieder hoch bei mir im Algorithmus. Und da habe ich gedacht, ja, würde es ja wirklich gerne mal wieder. Aber ich wüsste auch gar nicht, auf welche Plattform das eventuell verfügbar wäre aktuell.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Wenn es überhaupt irgendwo verfügbar ist.
Und was ja viele nicht wissen, dass Ed O'Neill relativ oft beim Miami Vice
mitgespielt hat. Ja, der war auch mal ein Ermittler bei Miami Vice, ja genau.
Undercover war, glaube ich, Ermittler, so viel wie ich weiß. Also die beiden sind ja auch undercover gewesen, Crockett und Tubbs. Waren ja letztendlich auch undercover unterwegs. Ja. Und Phil Collins hat auch mitgespielt bei Miami Vice zweimal. Das war auch recht interessant. Also schöne Serie und das ist, was mir immer so spontan einfällt, Miami Vice und Ferrari Testarossa in Weiß. Ne? Das ist ja auch natürlich sofort das ikonische Bild, was man vor Augen hat, wenn man an Miami Vice denkt. Und dieser ikonische Schriftzug in Pink und in Türkis oder Pastell, ja, ein Türkis-Schriftzug, dieses Logo, dieses farbliche Logo oder dieses typische 80er-Jahre-Logo und das, und Flamingos, ne? Das, jetzt habe ich Kopfkino, ja.
Ich habe in der Zwischenzeit nebenher mal geguckt, also es ist anscheinend keine, ach doch, hier bei RTL Plus. Aber es kostet ja eh Geld.
Ja.
Plus, da ist anscheinend eine Episode verfügbar. Nee, macht ja auch keinen Sinn. Und ansonsten Staffel 4, überall nur zum Kaufen aktuell. Streamt anscheinend keiner. Schade.
Schade. Ja. Gut. Okay.
Ja, okay.
Egal. Also.
Ist ja wurscht.
Da sind wir wieder beim Thema Off-Topic.
Es ging ja nicht um Miami Vice TV, ja.
Nee. Ich wollte von diesem zweideutigen Plakat schnell weg, ne? Nicht, dass wir noch einen Explicit-Button bekommen, ne? Das geht ja relativ schnell. Gut.
Er hat Penis gesagt.
Das habe ich nicht. Ich habe männliches Geschlechtsteil gesagt.
Ich weiß.
Du hast jetzt das Wort das erste Mal benutzt.
Genau, das böse Wort.
Ja. Wo das ja kein böses Wort ist. Das ist die offizielle, legitime, salonfähige Bezeichnung.
Wir machen weiter, komm, wir machen weiter.
So, Apple möchte kleinen und kleinen Herstellern, kleinen Herstellern und mittelständigen Unternehmen, wie man so schön sagt, obwohl was ist mittelständig und was ist nicht mittelständig? Also wenn ich mir so anschaue, was in Deutschland sich alles Familienunternehmen schimpft, was ich schon als großes, riesengroßes Unternehmen einstufen würde, das ist ja also auch immer so sehr relativ, was gerade bei uns in Deutschland diesbezüglich abgeht. Aber anyway, nicht vom Weg abkommen, schön beim Thema bleiben. Also wie gesagt, Apple möchte kleinen Firmen und mittelgroßen Firmen Hilfe geben, was die Lieferkette beanlangt und also die lokale Lieferkette beanlangt und was die Effizienz der Lieferkette beanlangt etc. pp. Da haben sie jetzt eine Manufacturing Academy gegründet in Detroit, in der Autostadt Detroit, in Zusammenarbeit mit der Michigan State University. Und das Ganze wird am 19. August eröffnet. Speziell geht es halt darum, Consulting-Kurse zu geben, um eine lokale Lieferkette aufzubauen, um die Effizienz zu steigern, um das Qualitätsmanagement zu steigern, um Prozesse zu optimieren etc. pp. Also alles rund um das Thema lokale Lieferketten-Effizienz, würde ich mal sagen. Da bin ich gespannt, weil Apple ist da zwar sehr weit vorne, aber ob sie jetzt schon den Stand erreicht haben, dass sie dieses Wissen, was sie sich ja im Moment auch noch so ein bisschen erarbeiten müssen, zumindest das lokale Wissen, ob sie jetzt dieses Wissen schon weitergeben können, das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis, weil die Kompetenz, die sie sich erarbeitet haben, bezieht sich ja meistens auf das Ausland, China, Indien, Vietnam, you name it. Und ob sie lokal wirklich schon so gut aufgestellt sind, dass sie wirklich das Wissen so teilen können, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da setze ich jetzt ein großes Fragezeichen dahinter.
No? Ja, okay. Alles das, was du systemtechnisch umgesetzt hast, beziehungsweise was du ja an Erfahrung gesammelt hast, da kannst du ja abstrakt das ja auch entsprechend das Wissen weitergeben, beziehungsweise ja anpassen. Mhm. Auf das Unternehmen halt anpassen. Da wird es nicht unbedingt jetzt um Lieferkettenaufbau mit China gehen, sondern wie kannst
du. Es geht ja um die lokale Geschichte. Um die
Prozessoptimierung, was kannst du machen, beziehungsweise welche Strukturen musst du aufbauen, wie sieht deine Lagerhaltungsgeschichte aus, bist du da überhaupt optimal aufgestellt, hast du das da, was du brauchst, beziehungsweise hast du nicht zu viel da. Es geht ja da auch wieder die Bindung von deinem Cash, was du hast, ja, oder auch nicht, ja, je nachdem, da geht es halt drum und das kannst du ja auch da herunterskalieren, beziehungsweise ja auf die Bedürfnisse da anpassen. Und da hat Apple definitiv Wissen, was sie weitergeben können, inwieweit das natürlich dann und auf welche Branche, ja, je nachdem, anwendbar ist, ist eine andere Frage. Nicht alles wird sich so skalieren lassen, weil Apple deine ganz anderen Liga erfindet.
Kleine
Unternehmen. Von daher wird es da schwierig, aber ansonsten so ein paar Prozesse.
Das ist richtig.
Kannst du auf jeden Fall entsprechend unterbringen.
Wie gesagt, ich wollte damit halt nur sagen, dass die Erfahrung, die Apple hat ja sich zu 99 oder 95% auf das Ausland bezieht, diese ganze lokale Geschichte, das haben sie jetzt erst in den letzten Jahren erst aufgebaut. Natürlich gibt es viele lokale Dinge, die sie auch in der Vergangenheit schon bezogen haben, kleine Bauteile etc., also das ist schon richtig, aber diesbezüglich sind sie ja auch erst gewachsen aus der aktuellen Regierungssituation heraus, haben sie ja sich da jetzt verstärkt mit beschäftigen müssen. Und von daher bin ich gespannt, ob das auch wirklich schon so den Reifegrad erreicht hat, dass man das Wissen halt weitergeben kann diesbezüglich. Also diese lokale Erfahrung. Aber mal schauen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Am 19. August soll es dann losgehen. Aber eine schöne Idee, das jetzt auch so irgendwie aufzubauen oder weiterzugeben, das Ganze. Gut, in der letzten Sendung haben wir über die USB-C Lightning-Hülle gesprochen. Da gibt es jetzt so eine kleine weitere Information zu, die relativ uninteressant eigentlich ist. Aber es ist ganz interessant, weil du ja meintest, ob sich das Ding so gut verkaufen wird und ob sich da überhaupt eine Käuferschaft für finden wird. Ja, wahrscheinlich hat sich die Käuferschaft dafür gefunden, weil die Dinger sind im Moment ausverkauft. Es ist natürlich die Frage, wie viel hatten die auf Lager und wie viel haben die vorproduziert. Wenn ich noch 5 Hüllen habe, dann sind die relativ schnell ausverkauft. Habe ich eine ganze Lagerhalle davon voll, dann geht das nicht. Denn das ist halt die Frage, wie viel hat er vorproduziert oder wie viel hat er auf Lager gehabt, aber aktuell sind die Hüllen ausverkauft.
Ja. Ja. Also was interessant zu wissen wäre, oder was mich interessieren würde, ist der Fall, welche Modelle wurden wie nachgefragt, weil ausverkauft, wie du schon gesagt hast, mein Gott, wenn der von jedem Ding 1000 produziert hat lassen, ja, dann waren sie vielleicht schnell weg, ja.
Ja.
Die Frage ist halt, wie ist die Nachfrage oder was wurde am häufigsten nachgefragt, für welches Modell? Weil wir hatten ja auch schon gesagt, Lightning, ja, oder wir mittlerweile sind wir ja eh auf USB-C, Lightning wurde bis zum 14er?
14 Pro, ja.
Bis zum 14 verkauft, sind da mittlerweile auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Wie sieht es mit den vorherigen Modellen einfach aus? Mhm. Ja, beziehungsweise auch beim 14er, beim 13er eventuell, welche unterschiedlichen Modelle wurden halt wie stark nachgefragt. Mhm. Wie ist eventuell Backorder, beziehungsweise wie planen sie jetzt, welche nochmal produzieren zu lassen eventuell? Das wäre halt interessant, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein 6 Plus oder so.
Nein, also ich vermute so um die 13er, 12er herum, vielleicht noch 11er herum, das sind wahrscheinlich die Geräte, die oder die Hüllen, die am stärksten nachgefragt sind.
Weil wie viele verschiedene wollten oder haben sie gemacht gehabt?
Insgesamt 20.
Ja, das ist schon eine ordentliche Ansage. Ja.
Ja. Na gut, 20 ist schnell erreicht. Ich meine, das iPhone 14 gibt es in 2 verschiedenen Größen. Dann gibt es ein 14 Pro, 14 Pro Max.
Ja, rechne klar. Mal mit jeder Generation mit 4 Modellen.
Ja, klar.
Da bist du aber trotzdem bei 5 Generationen.
Ja, klar, deswegen ist das alles relativ schnell erreicht, dass man 20 verschiedene Hüllen oder Case-Modelle am Start hat. Gut, aber wie gesagt, ganz interessant, das ist ausverkauft, hat ja nichts zu bedeuten. Wenn ich nur 5 produziert habe, dann ist klar, dass das relativ schnell ausverkauft ist. Wie gesagt, man müsste halt wissen, wie groß die Stock-Production war.
Selbst wenn du, es wären ja mehr als 5 gewesen.
So. Ja,
aber selbst wenn du 1000 sagst oder selbst wenn du 10.000 sagen würdest, bei den Millionen an Geräten, die verkauft wurden, finden sich wahrscheinlich auch diese 1000 Käufer.
Ich weiß nicht, wie groß das Unternehmen ist. Also dieser Kollege, der eindeutig...
Das wird keine Millionenauflage gewesen sein. Aber wie gesagt, also bei den Millionen an Geräten, die verkauft wurden, findest du auch deine 1000 Käufer.
Dazu kommt aber noch die Bekanntheit dieser Firma ist wahrscheinlich noch nicht so hoch, weil es ist ein Schweizer Unternehmen, es ist jetzt kein amerikanisches Unternehmen oder ein kleines Startup aus der Schweiz gewesen und von daher glaube ich nicht, dass der so große Umsatzzahlen hat. Ist meine Vermutung.
Ja, die Frage ist halt, inwieweit die Presse halt dazu beigetragen hat.
Ich meine, wir haben drüber geredet, das sollte natürlich schon genug sein, dass er das Lager leer verkauft. Mit unserer Reichweite.
Je nachdem, wie viel da produziert wurden, wenn unsere Hörer da noch diese alten Geräte hätten, könnte das durchaus sein.
Ne? Wenn die so rhetorisch hätte ich bald gesagt, altertümlich unterwegs sind wie wir beide, dann kann das durchaus der Fall sein.
Also ich habe ja noch einen 13er, also von daher.
Ja, richtig. Ich habe immerhin schon ein 15 Plus, immerhin, immerhin. Was auch schon kalter Kaffee ist. Aber okay. Gut, nochmal zum Thema QI2, besser gesagt 2.2 sollte es ja heißen. Heißt es, glaube ich, parallel immer noch, obwohl offiziell heißt es ja das neue QI2 25 Watt. Das ist die Zusatzergänzung oder der Namensanhang, um die neue Spezifikation zu identifizieren. In dem Fall wäre es mir wirklich lieber gewesen, wenn sich QI 2.2 durchgesetzt hätte, anstatt dass man jetzt immer noch sagen muss, QI 225 Watt, um, wie gesagt, das Neue zu identifizieren. Und jetzt spielt ja gerade jemand in den Shownotes rum.
Ich habe aus Versehen die Return-Taste erwischt und da 1000
1000 Tasten und genau die musst du jetzt erwischen. Ja. Das ist super. Naja, jedenfalls sieht man jetzt ganz verstärkt, dass ganz, ganz, ganz viele Hersteller aus den Boden schießen mit dem neuen Standard. Nachdem wir darüber gesprochen haben, dass Ugreen das die erste Powerbank am Start hat oder vorgestellt hat, die das unterstützt, hat man jetzt wirklich gesehen, dass wahnsinnig viele Anbieter da Geräte vorgestellt haben. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Es gab nämlich eine Umfrage der WPC, eine Marktstudie, und es stellt sich heraus, dass schnelleres Laden oder schnelleres kabelloses Laden die von den Nutzern am meisten oder am häufigsten gewünschte Funktion ist. Das wäre mir gar nicht so, oder das ist mir gar nicht so bewusst, oder das hätte ich nicht gedacht, dass das so im Fokus steht. Da sieht man mal wieder, dass ich in einer ganz anderen Bubble unterwegs bin, weil die Leute, die ich kenne, die laden zu 95% am Kabel.
Ja, warum wohl? Weil es schneller
ist. Weil es schneller ist, ja.
Deswegen, aber das ist halt wie der Top-Wunsch. Ja? Wenn du mich fragst hier, was kann man am kabellosen Laden verbessern? Die Ladegeschwindigkeit. Das muss schneller gehen. Das
ja, aber wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, die halt am Kabel laden, dann sagen die auch, würde es jetzt was für dich ändern, wenn das Gerät jetzt schneller aufladen würde, also wireless schneller aufladen würde? Nö, ich lade trotzdem am Kabel. Okay, ich bin ja auch so ein alter Kabelauflader, muss ich sagen.
Ich auch, aber hauptsächlich nur, weil kabelloses Laden nicht so schnell geht.
Na, bei mir ist es ein anderer
Wobei, Grund. Selbst an Kabel gebunden könnte es schneller gehen. Also es kann generell nicht schnell genug gehen, davon abgesehen.
Wenn ich jetzt
gerade kabellos könnte definitiv schneller gehen, ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie abends auf dem Sofa sitze und mit dem iPhone irgendwo durchscrolle, in irgendeiner Werbepause oder was auch immer, dann habe ich das Gerät auch am Kabel und dann kann ich halt währenddessen das Gerät aufladen und durch die Timeline scrollen. Was ich natürlich mit einem Wireless-Charging-System so nicht kann. Das, für mich hat Kabel einen größeren Vorteil. Für mich persönlich.
Ja, wobei müsstest du es da am Kabel hängen haben.
Ja, meistens ist es ja so, dass ich
vorher die ganze Zeit schon bei jeder Gelegenheit kabellos aufgeladen hätte.
Das ja nicht so gesund ist für den Akku, wenn man permanent das Gerät zwischendurch auf eine Wireless-Ladestation legt.
Ne? Mittlerweile mit den ganzen Tools und Kram ist das ja eher weniger.
Naja, meistens ist es dann so, wenn ich das iPhone tagsüber benutzt habe, dann hat es abends den Ladezustand, dass man es halt aufladen muss. Und dann sitze ich halt auf der Couch und steck's halt an das Kabel.
Die Frage ist halt auch, willst du so ein Kabel oder so ein wireless Charging-Ding bei dir am Bett haben? Ja? Das ist halt die nächste Frage.
Das ist doch eine andere Sache, ja. Gut, aber wie gesagt, laut einer Marktstudie ist es ein extrem stark nachgefragtes Feature, schnelleres kabelloses Laden.
Würde bei mir auch ganz oben stehen.
Okay. Ja gut, so unterschiedlich ist die Wahrnehmung und so unterschiedlich sind die Bubbles, in denen man unterwegs ist. Ja,
aber wie gesagt, aber selbst kabelgebunden, was würdest du da ändern? Bitte schneller.
Da gibt es ja im Android-Bereich ganz, ganz andere Ladegeschwindigkeiten oder auch proprietäre Lösungen von einigen Anbietern.
Ich wollte gerade sagen, wenn da ein Lüfter angeht, ist das der Spaß auch schon wieder vorbei.
Ja, also generell ist der Spaß vorbei, wenn ein Lüfter angeht.
Ich hab ja hier noch ist das Redmi oder so? Habe ich ja auch noch hier so ein Gerät da mit alle Ultra-Fast-Charging, Super-Duber-Gedöns. Klar, der ist innerhalb von, keine Ahnung, Fingerschnippen ist der Akku voll. Nur da brummt halt auch der Lüfter, ja, weil da entsprechend Hitze entsteht beim Laden.
Und schnelles Laden ist auch nicht gesund für den Akku.
Das kommt auch noch dazu.
Aber
wie gesagt, also das Schnellladen ist wirklich Schnellladen. Aber den Kompromiss wäre ich bei meinem iPhone nicht bereit einzugehen. Wie gesagt, schneller gerne, aber nicht zu diesen Bedingungen.
Ja, gut. Kann es ja eh nicht im Moment. Dieses exorbitant schnelle Aufladen. Ja. Gut, das nur so am Rande. So, dann gibt es Neuigkeiten zum CarPlay Ultra-Thema. BMW steigt aus dem CarPlay Ultra-Programm aus und hat da keinen Bock mehr drauf. Tja, das wundert mich jetzt nicht.
Wieso?
Naja, ich habe da einen sehr langen Testbericht gelesen von Ars Technica. Die haben sich CarPlay Ultra angeschaut und natürlich auch das Fahrzeug, den Aston Martin, obwohl das zweitrangig ist, der ganze Geschichte. Aber wenn du halt CarPlay erleben, also CarPlay Ultra erleben willst, dann hast du halt eine sehr kleine Auswahl derzeit und dann musst du letztendlich dir solche Autos anschauen. Und das war ja alles relativ ernüchternd, ne, das Ganze. Also wenn man sich diesen Testbericht anschaut, war das jetzt nicht der Hit in Tüten, ne, wie man so schön sagt.
Es ist halt immer die Frage, was erwartest du, werden deine Erwartungen oder deine Wünsche halt erfüllt, beziehungsweise was hat halt an Möglichkeiten der Autohersteller halt auch wie implementiert und umgesetzt? Mhm. Solange wir da keine anderen Autos mit Ultra sehen, kann man das halt schlecht irgendwie beurteilen. Mhm. Wir kennen halt die Demos von Apple, ja, die sind auch schon wieder ein paar Jährchen alt. Wir wissen, was auf dem Papier steht, aber wie das dann, wie gesagt, im Fahrzeug umgesetzt ist, ist die andere Frage. Wir wissen halt auch nicht, inwieweit fehlt es irgendwo an Support von Apple. Die reden immer nur davon, aber du weißt ja auch nicht, inwieweit werden halt die Autohersteller unterstützt, beziehungsweise wenn sie Wünsche und Ideen haben, wie werden die halt von Apple angenommen? Mhm. Das ist halt auch immer so ein Ding, ja, da hast du von außen halt schlecht Einblick drauf. Und, ja, mein Gott, BMW ist auch nicht gerade für ihren super Support, ja, bekannt, was jetzt generell Android-Auto oder CarPlay betrifft.
Ja, das ist richtig.
Und wenn man mal wirklich vom Schlimmsten ausgeht und wie der Trend generell auch gerade bei Premium-Marken ist, dass sie eigentlich ihre eigenen Lösungen priorisieren wollen, ja, kann man den Schritt schon nachvollziehen. Mir als Anwender oder als Käufer von diesen Fahrzeugen gefällt es halt nicht, weil ich nach wie vor Fan von generell CarPlay oder Android Auto bin, mhm, und da entsprechend diese Integration gerne auch hätte. Mhm. Für mich ist es nach wie vor ein Feature, was ich gucke, supportet das Fahrzeug, was ich mir kaufen will. Von daher, wie gesagt, ich schätze es gerne. Solange sie ja an dem Standard CarPlay
das festhalten, daran halten sie anbieten, fest, ja. So bis jetzt noch.
Soll es mir eigentlich egal sein, weil ich muss jetzt über mein iPhone nicht unbedingt meine Klimaanlage steuern. Mhm. Wie gesagt, Anpassungsfähigkeiten in Bezug, gerade wenn du halt diese digitalen Cockpits hast, würde ich mir wünschen, ja, dass ich mir da vielleicht auch das eine oder andere Widget mal reinziehen könnte, okay, dass ich da vielleicht ein paar mehr Anpassungsmöglichkeiten hätte, ja, mit CarPlay, okay. Wäre eine nette Spielerei, muss ich jetzt so nicht haben. Wie gesagt, solange CarPlay generell unterstützt wird, ja, wie es aktuell ist, ist es auch okay. Aber es ist schon schade, dass sie da halt den Stecker bei Ultra ziehen. Ich denke, es tut ihnen in dem Segment nicht weh, weil generell ja sehr wenig Ultra momentan irgendwo am Start ist. Mhm. Vor allem kein Ultra, wo du sagst, das ist ein Must-Have, ja, irgendwie.
Ja, ja, und es ist natürlich meistens in Fahrzeugen vertreten, also dieses Ultra in High-End-Fahrzeugen, die sowieso nicht die Masse erreichen, diese Fahrzeuge. Interessant wird es dann halt, wenn es in der klassischen Golfklasse unterwegs ist, das Ganze, dann wird es interessant.
Selbst wenn du sagst, es ist ein Premium-Feature, wärst du eigentlich bei, ja, im Prinzip bei allen deutschen Automarken ja schon mal gesetzt.
Jede Marke hat ein Premium-Fahrzeug am Start.
Ja. Ja. Also von daher, aber ja, nach wie vor, ja, seit der Ankündigung von VW mit der Zusammenarbeit mit Rivian, befürchte ich sowieso, dass mittel- bis langfristig VW raus ist aus CarPlay und Android Auto, ja, dass sie da ihre Ereignisse bekochen werden in Zukunft. Und das ist natürlich ein Trend, der sich generell in der Autobranche so ein bisschen abzeichnet, dass man da nach der ersten Euphorie Obwohl Euphorie auch nicht. Ja, man hat es ja eigentlich mehr so marktmäßig getan, dass sie, wie gesagt, aufgrund der Nachfrage einfach, ja, dass man es integriert hat, dass man da halt wieder weg will. Weil ich bin der Meinung, dass sie da befürchten, dass sie da zu viel aus der Hand einfach geben. Und sie würden gerne dieses ganze Datenspiel halt selbst machen.
Ja, klar.
Vielleicht suchen sie auch nur nach einem Ansatz, wie sie die Daten an Apple oder Google verkaufen können. Ja, keine Ahnung. Ja, oder an Meta. Ja, ist egal. Ja, aber irgendwie wollen sie, denke ich mal, diese Daten, die sie da sammeln, nutzen, um da halt auch nochmal Geld damit zu verdienen. Ja. Beziehungsweise dir irgendwo vielleicht nochmal einen zusätzlichen Subscription-Service, also irgendein Abo-Modell zu verkaufen.
Da ist BMW ja ganz groß drin, ne?
Ja, das ist aber auch so ein Trend, denke ich, der wird leider auf uns zukommen. Wir haben uns mittlerweile so an Abo-Services irgendwo gewöhnt. Klar, im Auto ist es nochmal eine andere Geschichte, weil es da ja eigentlich um Hardware geht, ja, die du dir ja auch kaufst. Bei einem Leasingfahrzeug oder bei einem Mietfahrzeug sieht es wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber im Privat, ja, wobei Privatleasing ist ja auch so ein Thema, ja, was ich nicht verstehe. Aber das muss ich mir ja auch nicht erschließen. Ja.
Obwohl ich zugeben muss, wenn ich mich für ein reines Elektrofahrzeug entscheiden würde, dann würde ich wahrscheinlich auch das Fahrzeug leasen, anstatt kaufen, weil da ändert sich so schnell so viel technologisch gesehen und man, ja, also wenn ich jetzt wirklich ein Elektrofahrzeug fahren würde, also ein vollständiges Elektrofahrzeug, dann würde ich das wahrscheinlich auch leasen, das Ganze. Obwohl es sich für mich nicht gut anfühlen würde. Ich bin ja so jemand, der lieber was gekauft hat, was er denn wirklich auch besitzt und nicht mietet. Aber da ist ja jeder anders aufgestellt. Ja. Gut, das nur so am Rande. Ja, jedenfalls Apple, ich wollte gerade sagen, Apple steigt aus dem CarPlay Ultra Programm aus. Nein, BMW.
Ja, andere Hersteller ist halt die Frage, ob man das dann entsprechend so kundtut oder ob man dann einfach nichts bringt. Ja.
Zum Beispiel. Das ist denn der Silent Exit sozusagen. Gut, anyway, lass uns über die Quartalszahlen sprechen für das fiskalische Quartal 3 2025. Da sieht es ja mal wieder sehr, sehr, sehr gut aus. Und im Endeffekt sind die, ja, also wie soll ich das jetzt sagen? Es gab ja sehr viel Kritik an Tim Cook in der letzten Zeit. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, gibt es diesbezüglich nun keine Kritik oder kann man keine Kritik üben, was den wirtschaftlichen Erfolg beanlangt. Wie lange er den Erfolg mit seiner Art der Führung des Unternehmens noch so fortführen kann, das ist eine ganz andere Geschichte, weil viele werfen ihn ja vor, naja, ein bisschen innovationsschwach, in Anführungsstrichen, und nicht so visionär und so weiter und so fort. Einige Sachen verschlafen, KI-Geschichten verschlafen und so weiter. Kann man machen, kann man ihn vorwerfen, kann man darüber diskutieren, vor allen Dingen. Aber letztendlich sind die Zahlen sehr, sehr gut und sie festigen seine Position einmal mehr, würde ich sagen. Wie gesagt, ob er das auf lange Sicht so halten kann und ob es nicht einer anderen Führung bedarf, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber lass uns trotzdem kurz auf die Zahlen eingehen. Ich habe mir jetzt nicht alles rausgeschrieben, wie jedes Mal. Wir sagen es immer dazu, es gibt andere Quellen, besonders Blogs, die da wesentlich ausführlicher darüber berichten, wo man dann auch sich die ganzen Diagramme anschauen kann etc. Wir reden jetzt nur über die wirklich wichtigen Zahlen, würde ich sagen. Und es sieht sehr gut aus. Es ist ein Allzeithoch. Es wurden wieder Rekorde gebrochen und der Gesamtumsatz für das fiskalische Quartal 3, wir reden hier über ein Quartal, beträgt 94 Milliarden US-Dollar. Drei Monate. Und der Gewinn beträgt 23,43 Milliarden. Das ist eine Nettogewinnsteigerung um 8,5% im Vergleich zum Vorjahres- oder zum vergleichbaren Vorjahresquartal 2024. Das muss man sich mal überlegen. Wahnsinn.
Ja, vor allem Gewinn. Hallo?
Gewinn, ja.
In einem Quartal.
Ja, ja.
Freunde.
Und wie gesagt, um 8,5% wurde das nochmal gesteigert.
Und trotz der schwierigen Bedingungen, ja, die ja generell die komplette Branche hat, und von den Importen, die ja quasi Apple da auch macht, beziehungsweise wenn man mal überlegt, wo produziert wird, ja, unter welchen unsicheren Bedingungen in Bezug auf die ganzen Handelskonflikte, die es gibt, ja, schon seit längerer Zeit. Mhm. Die Zolltarife, die kommen, gehen, die steigen, die sinken. Ja, wo du wirklich schlecht planen kannst, weil sich das von heute auf morgen auch schon wieder ändern kann.
Ja.
Fährst du trotzdem noch so ein Ergebnis ein, was auch wieder für die ganze Lieferkettenplanung bei Apple spricht und auch die Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten, wo sie auch garantiert mit äußerst harten Bandagen wieder irgendwelche Einkaufspreise gedruckt haben unter den Bedingungen, die aktuell herrschen. Da kennt Herr Cook wahrscheinlich keinen Spaß.
Naja, aber das hat er ja auch vorher schon nicht diesbezüglich Spaß verstanden. Also da hat er ja auch mit einem harten Besen durchgefegt, sage ich jetzt mal.
Das wird, oder die aktuelle Situation macht es definitiv nicht einfacher, auch nicht für die Lieferanten, die auch dank Apple gute Zahlen schreiben, muss man ja auch sagen. Mhm. Von daher läuft es ja noch. Mhm. Mal gucken, wie die nächsten Quartale sich entwickeln. Ich denke, es wird nicht schlechter werden. Mhm. Wir werden da wahrscheinlich noch ein paar Schwankungen sehen, je nachdem, wie sich halt die ganzen Handelsabkommen die nächsten Monate noch entwickeln. Ja.
Also wie sich der Trump verhält, ne? Darauf kommt es natürlich an. Ja, ne? Die Frage ist ja natürlich.
Wenn du mal überlegst, jetzt hat er Brasilien gedroht mit 50%.
Naja.
Obwohl ich glaube, sie haben es mittlerweile umgesetzt. Ne? Er hat ja gedroht und ich glaube, mittlerweile haben sie es umgesetzt.
Ja.
Freunde. Deswegen, das ist so schlecht zu planen aktuell.
Ja, und deswegen muss ich sagen, Respekt, absolute Leistung. Ne? Trotz dieser sehr volatilen Geschichte und dieses erratische Verhalten von Herrn Trump, hat er das ganz gut umgesetzt.
Ja, trotz des aktuellen Marktumfelds doch noch so Zahlen geschrieben. Ja, da siehst du mal, was da für ein Puffer noch drin ist, ja, bei Apple. Und dann hörst du aktuell ja ganz frisch im Prinzip noch, ja, Nintendo, die haben ja angekündigt, dass sie die alte, aber die Switch 1, die Preise erhöhen müssen wegen den Marktbedingungen aktuell. Dass sie Erhöhungen für die Switch 2 aktuell nicht machen, aber nicht ausschließen können für die Zukunft. An der Hersteller haben Preise ja auch schon angepasst. Mr. Trump hört das President Trump ist es ja eigentlich, hört es nicht so gerne, wenn amerikanische Firmen davon sprechen, dass sie aufgrund der Zollerhöhungen oder der Einfuhrzölle ihre Preise anpassen müssen. Deswegen sprechen ja viele mittlerweile nur noch von Markt- oder Rahmenbedingungen. Es gab ja einige, die da explizit darauf hingewiesen haben, dass sie die Preise anpassen müssen aufgrund der Einfuhrzölle. Das ist mit Präsident Trump ja so ein Dorn im Auge. ja, aber ja, es bleibt ja nicht aus.
Ja. Ja, also Respekt, muss man sagen. Gut umgesetzt.
Gutes Quartal, ja.
Gutes Quartal. Und die Services haben ein absolutes Allzeithoch von 27,4 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das ist eine Marke, die bisher noch nicht gerissen worden ist. Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, aber das ist ja nicht nur bei Apple so. Wenn du mal guckst, Servicebereiche, generell ja auch, was Microsoft, was Amazon betrifft, dass die wachsen ohne Ende. Da ist noch kein Wachstumsende in Sicht. Das ist ein Bereich, da geht der Trend eigentlich nur in eine Richtung. die letzten Jahre. Gut, dass Apple die Zeichen der Zeit in dem Bereich erkannt hat. Inwieweit das natürlich uns als Kunde, ja, gerade wenn man mal guckt, was ja zu dem Servicebereich alles gehört, und da sprechen wir ja dann auch wieder über Apps und Abo-Modelle und so ein Kram. Das ist, ja, es ist der Schuh, den wir uns da haben anziehen lassen. Ja, ja, das ist halt die Frage, ja, inwieweit man da auch nochmal rauskommt, ja, oder ob sich da, beziehungsweise inwieweit sich das nochmal anders entwickeln wird, beziehungsweise da der Trend sich vielleicht nochmal umkehrt, aber danach sieht es ja nicht aus.
Leider nicht, ne? Obwohl man ja versucht, gerade einige, ja, ich sehe es ja, es gibt ja so einige Bewegungen im privaten Bereich oder auch bei kleineren Unternehmen, sich unabhängiger zu machen von Lösungen aus den Staaten. Also gerade Services, Gmail und was es nicht alles gibt, Cloud-Dienste, Speicherdienste etc. Man versucht sich ja etwas souveräner zu machen und unabhängiger zu machen von den Staaten. Sehe ich immer wieder, dass es da Bestrebungen gibt. Es ist aber halt gar nicht so einfach, wenn man jetzt konsequent das durchziehen möchte. Ich habe das auch, ich versuche es ja generell so viel wie möglich lokal zu machen und nichts in die Cloud zu geben und lokal meine Lösungen vorzuhalten. Aber viele Dinge sind einfach so bequem und viele Dinge, die nimmt man halt einfach in Kauf, in Anführungsstrichen, weil es halt auch derzeit noch so tadellos und einfach funktioniert. Die Frage ist halt nur, wie ändert sich das Ganze? Wie hat diese ganze Trump-Geschichte darauf Einfluss? Wie wird man reglementiert, gedengelt etc. pp. Irgendwann ist man wahrscheinlich dazu gezwungen, sich Alternativen auszusuchen. Mal sehen.
Es ist ja nicht nur Trump. Wenn du mal guckst, was UK die letzten Jahre auch immer wieder in Bezug auf Datenzugriff beziehungsweise
Ja,
im
klar.
Bereich Verschlüsselung versucht hat, da aufzubrechen beziehungsweise Daten für sich nutzbar zu machen, wo sie bisher keinen Zugriff oder nur eingeschränkten Zugriff darauf hatten. Das, wie gesagt, ist ja nicht nur die USA. Das ist ja, das sind ja andere Länder ja auch. Wenn du auch gerade bei uns wieder guckst, ja, in Europa die Diskussion wieder mit der Datenspeicherung, ja, wo wir ja vor Jahren das Urteil hatten, was geht, was nicht geht, wie lange Vorratsdatenspeicherung etc., wo jetzt ja auch wieder dran gerüttelt wird. Wie gesagt, kann man nicht nur den USA die Schuld zuschieben. Plus dann auch nochmal die
Nein.
Zusammenarbeit, beziehungsweise die bisherige Zusammenarbeit, ja, mit der EU und den Staaten auch, was ja gerade auch europäische Daten auf amerikanischen Servern betroffen hat, wo ja die USA ja auch gesagt hat, hier Freunde, in Zukunft wollen wir uns an eure Vorgaben da nicht unbedingt halten, sondern wir machen da unser eigenes Ding. Wo man sich definitiv mittlerweile Gedanken machen sollte, inwieweit man halt Daten noch auf amerikanischen Servern irgendwo liegen haben will,
Ja.
die halt nicht verschlüsselt sind. Und wo auch dein Speicheranbieter oder dein Cloud-Anbieter keinen Zugriff auf deine verschlüsselten Daten hat. Das ist ja auch noch so ein Thema, wo sind die Schlüssel? Ja. Da muss man sich Gedanken machen. Und da müssen sich vor allem deutsche Firmen und auch deutsche Cloud-Anbieter Gedanken machen, wenn sie halt Systeme nutzen, wo die Daten halt möglichst nicht nur gut und schnell erreichbar sind und man die Daten entsprechend im Netz oder bei unterschiedlichen Cloud-Service-Anbietern dann hin und her schiebt, beziehungsweise Anbietern, die dir halt Cloud zur Verfügung stellen, die dann hin und her schieben, um die möglichst weltweit halt Zeit oder allzeit zugriffbereit und halt mit kurzer Latenz oder mit kleiner Latenz halt zur Verfügung zu stellen. Da muss man halt gucken, inwieweit das oder wo es liegt, um halt entsprechend datenschutzkonform die Daten für deine europäischen oder deutschen Nutzer halt irgendwo liegen zu haben. Und man ist natürlich auch als Endverbraucher oder als Nutzer halt gefragt, sich da Gedanken zu machen, inwieweit man generell Daten in die Cloud schiebt, beziehungsweise mit oder wo liegen sie bei deinem Anbieter? Mhm. Klar, wenn du ein amerikanisches Unternehmen hast, ja, ist immer die Frage, irgendwo werden die Daten auch auf einem amerikanischen Server sein, auch wenn die Datencenter hier in Deutschland oder in Europa irgendwo sind, ja, irgendwelche Nutzerdaten sind trotzdem in den Staaten irgendwo verfügbar, beziehungsweise sind amerikanische Unternehmen, die dann auch amerikanischer Gerichtsbarkeit unterliegen, wenn da Anfragen kommen, müssen die entsprechend reagieren. Wie sicher sind oder wie sicher sind dann deine Daten vor deren Zugriff geschützt, wenn, wie gesagt, du dich an, ja, ich, wie gesagt, man sollte sich da definitiv mehr Gedanken machen. Heute mehr wie vor ein paar Jahren noch. Außer es ist einem halt scheißegal.
Oder man möchte halt bequem und ohne großen Aufwand das Ganze realisieren, weil wenn man sich digital souverän aufstellen möchte, bedeutet das natürlich auch eine gewisse Arbeit und teilweise auch Bequemlichkeit. Das ist nicht so bequem, wie wenn man sich einfach jetzt in die Hände von Google gibt oder von Apple gibt und komplett auf diese ganzen Cloud-Dienste vertraut. Also es ist schon etwas aufwendiger, sich zu Hause ein NAS-System hinzusetzen und sich zu Hause eine Cloud zusammenzubasteln, sei es eine lokale Nextcloud-Instanz etc. pp. Selbst wenn man sich auf QNAP oder auf Synology verlässt, das sind ja auch proprietäre Lösungen, die man halt darauf installiert hat. Es gibt ja Ansätze zum Beispiel, dass man sich einen kleinen PC zusammenbastelt, im Endeffekt ein kleines Cloud-System und da ein Nextcloud draufsetzt oder ein U-Raid draufsetzt. Oder man hat ja auch jetzt die Möglichkeit, oder U-Green geht jetzt ja auch diesen Weg, dass man quasi sich so ein U-Green-NAS-System hinstellt, wo man auch andere Betriebssysteme drauf installieren kann und nicht auf das hauseigene U-Green-System angewiesen ist. Das wird ja so ein bisschen gehypt, dieses ganze U-Green-NAS-System oder diese NAS-System-Welt, dass man das halt auch offen mit anderen Betriebssystemen betreiben kann. Dennoch ein sehr interessanter Ansatz und ein guter Ansatz, anstatt sich auf irgendwelche proprietären Lösungen zu setzen oder darauf zu vertrauen letztendlich. Ich setze ja wirklich auf lokale Lösungen. Also ich habe keinerlei relevanten Dinge, würde ich sagen, auf externe Cloud-Geschichten.
Ah, ich wollte gerade sagen, weil ich kenne ja unsere Dropbox-Vergangenheit noch.
Ja, aber das war jetzt nichts, was nicht auch letztendlich öffentlich werden hätte können, sage ich jetzt mal. Ne? Bin ich der Meinung.
Ja, ja, klar.
Also waren jetzt keine privaten Bilder drin oder sowas. Das ist bei mir alles lokal in einem...
Ja, es ist ja die Frage, welche Daten willst du dann oder hast du dann auch wo in der Cloud liegen? Wenn du sagst, dass ich nutze mit der Dropbox nur für File-Sharing von, keine Ahnung, nicht oder von keinen firmeninternen oder wichtigen geheimen Dokumenten, Zahlen, Geschäftsdingern, wie auch immer, beziehungsweise da liegen nicht irgendwelche Familienbilder von meinen kleinen Säuglingen rum, die keinen was angehen, beziehungsweise die auch nirgends sonst irgendwo im Netz zu finden sind, die haue ich auch, da auch nicht auf den Cloud-Speicher, ja, oder was auch immer, ja. Klar, mein Gott, wenn da irgendwo ein Textdokument von unserem Notizen liegt ja für einen Podcast, der
ist uninteressant, weil das sind vollkommen uninteressant, ja. Das ist nach meiner Meinung unwichtig, was da drin steht, weil das sowieso nur Dinge sind, die sowieso irgendwo im Netz stehen und nur hier zentralisiert zusammengefasst worden sind in Form von Sendungsnotizen. Völlig uninteressant. Na, das ist so. Gut, das dazu. Aber wir sind noch nicht ganz durch mit den Quartalszahlen. Da sind wir bei dem Punkt Kapitelmarken. Ist ja schwierig, sowas zu machen. Das Hin- und Hergespringe. Es gibt so zwei kleine Sorgenkinder bei dieser ganzen Geschichte, falls man überhaupt wenn man sich das Gesamtbild betrachtet, kann man eigentlich gar nicht von einem Sorgenkind sprechen, es sei denn, man geht wirklich in die einzelnen Kategorien hinein, dann kann man da schon so ein paar kleine Sorgenkinder sehen. Das ist einmal das iPad und das sind einmal die Wearables, da gibt es nämlich Rückgänge. Die Wearables sind zurückgegangen von 8,1 Milliarden auf 7,4 Milliarden. Ich sehe ja eindeutig den Punkt, dass es seit ganz langer Zeit keine neuen AirPods Pro gibt. Die gibt es schon jetzt sehr, sehr lange, wurden immer wieder aktualisiert durch Software-Updates und somit haben sie auch neue Features bekommen. Letztendlich wurden sie durch Funktionen am Leben erhalten oder durch neue Funktionen am Leben erhalten per Software. Aber ich glaube, da fehlt so das generelle Hardware-Update, dass der Wearable-Markt nochmal so ein bisschen nach vorne gepusht wird. Man muss dazu sagen, es ist natürlich nicht nur der AirPods-Bereich, sondern da liegen natürlich auch die Apple Watches drin, obwohl die ja immer fleißig aktualisiert worden sind. Anyway. Naja, falls von der Modellzahl technisch gesehen nicht immer, da wurde ja schon ein bisschen getrickst mit den SoCs. Es
hat sich wenig getan.
Ja.
Du guckst, dass in Amerika ja auch nicht alle Funktionen, beziehungsweise halt diese, die Herz-Dingsbums.
Ja.
Wie heißt der?
Der
momentan ja da wegen den Patentstreitigkeiten auf Eis liegt, ja. Ich denke schon, dass aktuell das Apple Watch Line-Up nicht gerade zum Neukauf anregt. Wir haben das Problem mit der Ultra.
Naja gut, wir stehen ja auch quasi kurz vorm Update. Im September mit den neuen iPhones.
Ich sehe aber jetzt auch gerade die letzten zwei Updates keinen Grund, warum man da hätte jedes Jahr irgendwo sich eine neue Apple Watch kaufen sollen.
Das geht wahrscheinlich vielen anderen genauso wie dir, so ungefähr.
Ja, ich hoffe mal, dass sich da mit der nächsten Generation ein bisschen wieder was tut. Vor allem, dass wir eine neue Ultra sehen, also eine wirklich neue Ultra sehen, damit die Leute, die in dem Segment unterwegs sind, da halt auch wieder einen Kaufanreiz haben. Ich hatte ja auch schon mal mit der Ultra geliebäugelt. Ja, aber einmal der Preis plus, wie gesagt, das aktuelle Modell. Ich sehe da jetzt keinen Grund, sich ein Ultra zu kaufen. Von daher mal gucken, was halt das nächste Update bringt. Ich sehe schon, wie gesagt, da mit einem Problem drin, einfach das aktuelle Line-Up bei der Apple Watch.
Ja.
Was wir damit dazu beigetragen haben, beziehungsweise nicht dazu beigetragen haben. plus natürlich, ja, die AirPods auch nochmal so ein Thema. Da müsste sich was tun, gerade weil da mittlerweile sehr viel gute Konkurrenz einfach am Markt ist, die auch preislich in einer anderen Liga nochmal spielen. Von daher, da müsste Apple auch mal was tun.
Du meinst jetzt die Macs, meinst du jetzt? Oder meinst du die kleinen In-Ear-Systeme?
Generell.
Naja, also generell. Im Pro-Bereich, wenn du wirklich so eine nahtlose Implementierung haben willst in das Ökosystem, wird es schon sehr schwierig.
Das ist ja auch wieder mit dieser Argumentation, ja, dass Apple da viel zu wenig zulässt, ja, dass andere ähnlich gut, was heißt ähnlich, sondern gleich gut funktionieren wie Apple.
Ja, da kann man drüber diskutieren, das ist richtig. Ja, wie gesagt, die Pro machen mir Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen und die Macs, da gab es ja auch kein Update. Da gab es ein Update auf USB-C gezwungenermaßen, aber die sind ja auch...
Hat sich da noch seit der Markteinführung kein Grund erschlossen, warum ich mir die Dinger kaufen sollte.
Nein, die sind extrem defizitär unterwegs, die Geräte, die Macs-Geräte. Also die klingen zwar recht solide, aber sind erstmal sehr anfällig von der Stabilität her. Dieses Mesh-Netz oben geht sehr schnell kaputt. Dann gibt es das Kondenswasserproblem, warm-kalt im Winter, dass sich da Feuchtigkeit drin sammelt. Das hat sich bis heute nicht erledigt, das System letztendlich auch nicht, auch wenn es medial nicht mehr so stark stattfindet wie am Anfang. Aber das Problem existiert noch. Da ist natürlich auch dringend ein Update gefragt, falls sie überhaupt diese Produktkategorie noch weiterführen wollen. Also das wäre jetzt auch das letzte AirPods-Produkt, was ich mir kaufen würde. Na, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, nächste Sorgenkind ist die iPad-Geschichte. Da sind wir von 7,2 Milliarden auf 6,6 Milliarden runtergefallen. nach wie vor bin ich der Meinung, dass es hier wirklich schwierig ist. Und ich hoffe ja, dass das iPadOS 26 natürlich auch weiterhin dazu beitragen wird, den Markt wieder ein bisschen zu pushen. Mal schauen, was da passieren wird im iPad-Markt. Und ich hätte ja immer noch gerne, das sage ich bei jeder Quartalszahlengeschichte, die genaue Aufsplittung, wie die ganzen Geräte oder wie sich diese 6,6 Milliarden wirklich aufteilen, auf welche Kategorie. Und ich bin der Meinung, das werden zwei Kategorien sein. Das wird einmal die Brot- und Butter-Geschichte sein, also die Standard-iPads, und einmal die iPad-Air-Geschichte. Das sind, glaube ich, die zwei größten Umsatzträger oder Umsatzbringer in der Kategorie. Ich glaube nicht, dass diese absoluten High-End-Geräte, dass die sich wirklich so extrem gut verkaufen, das bezweifle ich. Ja, aber gut, da kann ich mich auch täuschen. Und man soll nicht immer von sich auf andere schließen.
Ich denke, die Pros haben ihre Kunden gefunden.
Ja.
Und das Pro ist auch kein Gerät, was du wirklich alle jedes oder alle 2 Jahre updatest.
Nein.
Gerade weil wir OS-technisch auch oder feature-technisch keinen Grund einfach haben. Mhm. Das ist ein Gerät, wenn du dir da heute ein Pro kaufst, ein iPad Pro, dann kannst du damit die nächsten Jahre glücklich sein. Da hast du genug Leistung für, keine
Absolut.
Ahnung, 3, 4 Jahre.
Absolut.
Außer es käme ein OS-Update mit neuen Features, was dein Prozessor nicht unterstützt. Ja, wobei, das sehe ich mit der aktuellen Generation auch nicht.
Das dauert.
Mit den alten, mit dem M1 oder mit den Vorgängerprozessoren, okay, klar, da können Features kommen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ja, aber mit der aktuellen Generation sehe ich da die nächsten Jahre kein Problem. Da bist du auf der sicheren Seite. Wenn du da dich nicht in der Größe vertan hast, oder eine Bildschirmgröße kommt, die dir vielleicht besser liegt, weil sie entweder größer oder kleiner ist, oder aber vielleicht ein iPad nochmal kommt, was vielleicht faltbar ist, ja, dass du da irgendwo nochmal einen Reiz kriegst oder eine Funktion angeboten bekommst, die dir einfach mehr Funktionalität in deinem Arbeiten bringt, okay. Aber von der OS-Seite her, warum solltest du dann dir aktuell ein neues iPad kaufen? Und auch Third-Party-App-Anbieter, es ist da jetzt nicht irgendwo die Killer-App da, die unbedingt eine M5 braucht.
Ja.
Also wenn wir das iPad Pro dann, wie gesagt,
mit M5 dann irgendwann im Oktober.
Dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier eine vollwertige Photoshop-Version, die 1:1 ja mit den Plugins funktioniert auf dem Desktop, wo du wirklich hier switchen kannst zwischen iPad und Desktop, ja, ohne Probleme, ja, wo du, dass du sagst, okay, aber dafür brauche ich halt wirklich die neueste Prozessorgeneration aufgrund der Leistung, beziehungsweise die Software ist vielleicht nur damit kompatibel, ja, und du brauchst halt iPadOS 26 dafür, dass du dann sagst, okay, jetzt muss ich hier ein Upgrade machen, weil, ja, ich bin halt ein Pro, ja, der halt Photoshop nutzt, ja, und ich habe halt die Möglichkeit, hier 1:1 so zu arbeiten wie auf meinem Desktop. Okay, dann hättest du da ein Killer-Feature oder eine Killer-App, die dann da entsprechend die Voraussetzungen hat. Okay, passt, aber sowas haben wir ja nicht.
Nein, und ob dann auch wirklich der Unterschied von dem M4-Gerät zum M5-Gerät wirklich so exorbitant wäre, selbst wenn es diese Killer-App geben würde, dass man das wirklich unbedingt benötigt, das sei nochmal dahingestellt. Weil dann müsste ja auch die Leistung vom M4 zum M5 oder umgekehrt auch so exorbitant sein, dass man das auch wirklich braucht. Und das ist dann wieder auch nur ein ganz kleiner Anteil an Nutzern, die dann auch wirklich dieses letzte Quäntchen Leistung auch wirklich benötigen. Ja. Anders würde es dann wirklich aussehen, wenn sie noch mit einem M2 unterwegs sind, dann wäre wahrscheinlich der Unterschied größer. Aber wir reden ja hier von Update-Anreizen von der aktuellen Generation zu der neuesten Generation. Und deswegen glaube ich, das liegt auch ganz einfach daran, was wir schon immer gesagt haben, iPad-Benutzer sind relativ lange mit ihren iPads unterwegs, gerade im Brot- und Butterbereich, gerade die Leute, die mit Standard-iPads unterwegs sind, weil die haben ja auch im Regelfall nur Standard-Anwendungen. Ein bisschen Websurfen, ein bisschen Netflixen, ein bisschen E-Mails etc. Und da kommt man lange mit einem Standard-iPad hin oder mit einer alten Generation hin, die man locker 3-4 Jahre betreiben kann. Mindestens. Aber gut, anyway, wir wiederholen uns diesbezüglich, aber es ändert ja nichts daran. Man kann es ja auch wiederholen, weil es sich auch nicht verändert, die Situation diesbezüglich. Ja. Gut, und dann gab es ja noch traditionsgemäß diesen Conference Call am Ende der Bekanntgabe der Quartalszahlen oder ein Gespräch letztendlich mit Tim Cook, und da gab es dann noch ein paar Fragen, und was ich mir also rausgesucht habe bezüglich dieser KI-Geschichte, dass er letztendlich gesagt hat, dass er offen ist für neue Akquisitionen und dass er auch da bereit ist, alles aufzukaufen, von klein bis groß, was die Roadmap beschleunigen würde oder was dazu beitragen würde, das KI-Geschäft und Apple Intelligence nach vorne zu bringen, um das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen. Und interessant war natürlich auch unabhängig von der Größe der Unternehmen, und das bringt natürlich auch den Wert hinein, unabhängig vom Wert oder von den Kosten. Also so nach dem Motto, whatever it takes, wir kaufen auf, was uns gut tut oder was der Roadmap oder der Entwicklung gut tut. Ja. Was soll er auch anders sagen? Er muss natürlich jetzt irgendwie das Ganze voranbringen. Und wenn es intern nicht gelöst wird, dann kauft man sich halt externe Unternehmen dazu, was sie auch schon getan haben. Gerade vermehrt in den letzten Monaten sind ja immer wieder kleine Unternehmen aufgekauft worden. Und man munkelt ja auch, dass Perplexity übernommen werden soll, obwohl da gibt es im Moment keine konkreten Aussagen zu und auch keine konkreten Gerüchte. Das wäre die zweitgrößte Übernahme nach Beats. Beats war mit schlappen 3,2 Milliarden dabei damals, und Perplexity wäre dann halt die, oder wäre die erste, das wäre die größte Übernahme mit 18, ein paar zerquetschten Milliarden, wenn sie wirklich Perplexity übernehmen würden. Ja, also wie gesagt, Perplexity an erster Stelle und Beats an zweiter Stelle. Ja, da bin ich gespannt, was da passieren wird.
Da muss Apple noch nicht mal ein Quartal für arbeiten.
Ja, und ich meine, es wäre natürlich auch bequem, wenn sie sich das ganze Talent und das ganze Know-how und die Geschichte einfach dazu kaufen würden. Warum nicht? Ja.
Ja.
Ja, Eine Zahl ist mir noch sehr präsent, wo ich durch die ganzen Blogs durchgescrollt bin. Vor 10 Jahren hatte Apple im gleichen Quartal, also auch im Quartal 3, noch 11,2 Milliarden Nettogewinn. Also sie haben den Gewinn innerhalb von 10 Jahren mehr als verdoppelt. Mhm. Das jetzt nochmal, um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen plastisch zu machen. Gut, kommen wir zu einem kleinen Mini-Leak von alten Prototypen. Angeblich ist da irgendwo ein Fundus von alten Prototypen aufgetaucht, und es geht um den iMac, speziell um den iMac M1, der ja vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen ist und der ja immer wieder geupdatet worden ist, logischerweise. Und da hat der Leaker Kosutami, der relativ solide und valide unterwegs ist, ein paar Fotos geschossen von alten Prototypen, der eindeutig zeigt, dass Apple mit dem Logo auf der Vorderseite experimentiert hat. Wir wissen ja alle, das Logo auf der Vorderseite, also im Kinnbereich von dem Bildschirm, ist ja weggefallen. Und dadurch wurde das Gerät ja etwas kompakter, logischerweise. Und Apple hat halt damit experimentiert, auch das Logo weiterhin am Bildschirm zu halten oder weiterhin präsent zu halten, hat sich ja, wie wir alle wissen, dagegen entschieden. Ja, gut. Ich denke, Apple hat mit vielen Designs experimentiert und letztendlich wohl auch mit dem Design, das Logo einfach weiterhin am Leben zu erhalten. Ist ja leider nicht passiert. Finde ich relativ schade, weil ich war ein Fan davon, das Logo auf der Vorderseite präsent zu haben. Aber okay, Geschmackssache. So, dann gab es eine Geschichte. Ja, ich weiß nicht, ob das inszeniert ist oder ob das wirklich so gewesen ist. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es gab ein Twitter-User, der nennt sich Skyfobs. Der hat einen iPhone-Nutzer gefilmt, der zwei Smartphones benutzt hat in Los Angeles. Und er hat die zwei Smartphones relativ plakativ miteinander verglichen. Das erste Smartphone war wohl ein aktuelles iPhone, das war auch mehr oder weniger nicht so stark verändert. Allerdings konnte man sehen, dass das Smartphone der Apfel abgeklebt worden ist, relativ auffällig. Und auf der Unterseite hat man ein verkleidetes Smartphone gesehen, also ein stark eingepacktes Smartphone. Er hat sie beide in einer Hand gehalten und hat wohl scheinbar einen A-B-Vergleich gemacht. Und man geht davon aus, dass dieses verkleidete iPhone das iPhone 17 gewesen ist oder 17 Pro gewesen ist und dass er quasi damit in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen ist. Mit den Geräten. Mark Gurman hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt, ja, das waren wohl echte Bilder. Der hat sich relativ zeitnah danach geäußert und das soll wohl ein Mitarbeiter von Apple gewesen sein, der die Geräte in der Öffentlichkeit getestet hat. Ich bin der Meinung, das war inszeniert. Weil warum sollte ich, wenn ich auf der Oberseite ein ganz normales öffentliches Telefon habe, also ein ganz normales aktuelles iPhone habe, das Apple-Logo abkleben? Warum sollte ich mich da so auffällig hinsetzen mit einer Sonnenbrille auf, mit einem Cappy auf und mich da so positionieren, dass das jeder sieht? Also ich glaube nicht, dass das ein richtiges oder ein echtes Testszenario gewesen ist, sondern hat sich einer einen Scherz erlaubt, hat irgendein iPhone genommen, hat das eingepackt und hat ein normales iPhone genommen und hat sich da so hingesetzt und hat sich da so positioniert. Das ist meine Meinung. Also es wirkt nach einem sehr inszenierten Szenario und das ist kein echtes Bild. Oder das Bild ist schon echt, aber das dargestellte Szenario ist gefaked. Das ist meine Meinung dazu. Werden wir schon wahrscheinlich nie erfahren.
Nee, außer jemand hätte zugegriffen. Ja.
Und ehrlicherweise, wenn ich dieses Bild geschossen hätte, natürlich hätte ich erstmal das Bild geschossen, um erstmal das sicherzustellen und dann hätte ich den Typen angequatscht. Der muss ja logischerweise in Sichtweite gewesen sein. Derjenige, da wäre ich darüber gegangen, hätte ihn angequatscht. Hey, hast du da, was ist das, ein iPhone, tralala. Ich hätte ihn erstmal zugetextet. So ist meine, so wäre meine.
Mal gucken. Lass mal ausprobieren, gib mal her.
Ja.
Ich mach mal Bilder, komm.
Und wenn er dann abgehauen wäre, dann wäre es verdächtig gewesen. Ja, wie gesagt, sehr kurios das Ganze. So, Sonny Dixon, der hat angeblich finale Dummies bekommen, wurden ihm zugespielt oder zumindest wurden ihm Bilder zugespielt und man sieht von der kompletten iPhone oder von der kommenden iPhone-Rückseite Bilder. Nichts Neues, weil mehr oder weniger hat sich das Design auch bestätigt, was immer wieder durch die Presse getrieben worden ist oder was man immer wieder auch in den Renderings gesehen hat, hat sich das Rückseitendesign an den aktuellen, wenn es wirklich aktuelle Dummies gewesen sind, hat sich das darin auch bestätigt. Und mittlerweile sollen jetzt auch die Namen der zwei neuen Farben zumindest im Pro-Bereich geleakt worden sein. Es soll angeblich Dark Blue und Dark Orange sein. Na gut, da bin ich gespannt, ob das dann auch wirklich so kommen wird. So, und dann sollen die iPhones angeblich teurer werden. Das haben zwei Bankhäuser und zwei Analysten aus den jeweiligen Bankhäusern ans Tageslicht gebracht, um 50 US-Dollar. Angeblich nur die Pro-Modelle, obwohl es da zwei verschiedene Medienberichte gibt. Angeblich sollen alle Modelle teurer werden. Und die eine Quelle sagt halt, das Standardmodell soll weiterhin bei 799 US-Dollar bleiben. Und die andere Quelle sagt halt, es sollen nur die Pro-Modelle teurer werden. Um 50 US-Dollar. Schuld daran sind die China-Zölle und die gestiegenen Komponentenpreise. Über gestiegene Komponentenpreise haben wir ja schon gesprochen. Das betrifft ja auch andere Hersteller. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Geräte wirklich teurer werden. Und ja gut, 50 US-Dollar, ja, 50 Dollar sind 50 Dollar, ne? Das ist so. Und ich bin gespannt, wie sich das auf den deutschen Preis auswirken wird, wenn wirklich diese Preiserhöhung kommen soll. Oder kommen wird.
Ja, okay, hatten wir auch schon drüber spekuliert.
Ja.
Wie weit, ob Apple es halt schluckt oder ob sie es weitergeben, wie viel, ja. Jetzt haben wir es halt da auch nochmal bestätigt quasi.
Ja. Habe ich letztens so jemanden in einem Podcast gehört, naja, was sind schon 50 Dollar? Also solche Aussagen weiß ich nicht, die kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen.
Was sind schon 50 Dollar? Okay, klar, bei einem Gerät, was so viel kostet, ist ja, aber rechne das doch mal hoch, ja. Bei den Millionen an Geräten, die verkauft werden, die 50 Dollar, was das an mehr ist. Die Frage ist halt, was legt Apple halt vorher wirklich drauf, ja.
Nein, ich meine, er hat das aus der Sicht des Nutzers erzählt. Gemeint, ja. Was sind 50 Dollar? Also für mich sind 50 Dollar respektive 50 Euro sehr viel Geld.
Ja, ja, aber guck doch mal im Vergleich zu dem Anschaffungspreis für des iPhones. Die 50 mehr machen es letztendlich dann auch nicht mehr. Mhm. Gerade über die Nutzungsdauer gerechnet, ja, wie wir es ja gerne machen, ja, sind es ja wirklich nur ein paar Cent.
Ja, aber ich meine.
Aber wo soll es aufhören?
Wo hört es auf und wo fängt es an? Und wenn ich das auf alles argumentiere.
Vor allem, wenn du hörst, dass die Firma halt 3 Milliarden Gewinn gemacht hat.
Ja, gut, aber die wollen sie ja auch noch weiterhin machen, deswegen erhöhen sie die Preise.
Die 5 Dollar, die sie da mehr zahlen im EK, beziehungsweise an Zöllen, die können sie auch schlucken, ja.
Könnten sie, wollen sie aber nicht, weil sie prozentual die gleiche Marge haben wollen.
Die andere Frage ist ja, was oder welchen Anteil schlucken sie vielleicht und kommen nur auf 50 Dollar?
Genau.
Wenn es 50 Dollar werden.
Genau.
Und bei der Basisversion ja, soll es ja unverändert bleiben. Der
angeblich, Preis. Angeblich.
Genau.
Wie gesagt.
Wie viel würden sie da dann wieder schlucken? Mhm. Weil dann etwas müssen sie ja schlucken, weil sie zahlen ja Zoll. Definitiv. Also da würden sie es machen. Wie gesagt, bei den Pro-Modellen, genau, würden sie was aufschlagen, was ich auch wieder bestehen kann. Pro-Modelle, ja, das ist halt auch wieder ein etwas anderer Käufer, ja, den in Anführungszeichen jucken die 50 dann vielleicht wirklich nicht, ja.
Mhm.
Und ja, sie brauchen halt auch einen relativ in Anführungszeichen günstiger Einstiegspreis.
Das ist richtig.
Da halt auch nochmal den größeren Sprung.
Und
ja, wie gesagt, Upselling ist eh so ein Thema, also von daher.
Und wo sie natürlich im Moment noch eine sehr komfortable Situation haben, das ist das iPhone Air, weil das gibt es ja so noch nicht.
Ja.
Da können sie relativ nach Gusto den Preis gestalten. Da gibt es ja noch keinen Vergleichspunkt preislich gesehen. Es gibt halt nur Vergleichspunkte mit der Konkurrenz. S25 Edge, das wäre ein vergleichbares Modell. Und daran müssten sie sich irgendwo, oder müssen tun sie gar nichts, aber daran könnten sie sich orientieren an dem Gerät. Ja,
die Frage ist halt genau, wo wollen sie, oder an welchem Line-up oder iPhone-Modell wollen sie sich halt preislich orientieren?
Mhm.
Wollen sie sich wirklich an dem orientieren, was sie in Anführungszeichen ersetzen, wenn es wegfällt. Das sind ja im Prinzip bisher eigentlich auch nur Gerüchte. Aber gehen wir davon aus, wie gesagt, das eine fällt weg, das kommt rein. Wird es das 1:1 dann auch vom Preis her ersetzen oder wo wollen sie es halt positionieren?
Mhm. Genau. Gut, wunderbar. Also, schauen wir mal, was kommt. Und ob sie dann wirklich die Preismarke dann knacken, weil die Sache ist ja auch die, in den Staaten fängt das Pro-Gerät, also das kleine Pro-Gerät von der Bildschirmdiagonale gesehen, bei 999 US-Dollar an. Und dann würden sie ja dann diese magische Marke knacken. Dann wäre das Gerät ja logischerweise bei 1049 US-Dollar. Naja gut, mal schauen, ob das dann auch wirklich so stattfinden wird. Ja. Gut, kommen wir zum Bereich Immobilien oder Immobilien der Firma Apple. Apple hat jetzt vor, dass den dritten Campus zu kaufen mittlerweile. Wäre dann der dritte Campus, den sie in diesem Jahr erworben hätten, wenn dieser Deal dann wirklich dieses Jahr noch über die Bühne geht. Und das wäre dann der Matilda Campus, der derzeit auch schon von Apple zu 88% ausgelastet wird. Und derzeit sind sie da auch schon Mieter drin. Also sie haben 88% dieser Fläche angemietet. Und das sind 663.000 Quadratfuß, die sie derzeit schon an Bürofläche dort gemietet haben. Und sie haben halt vor, das Ganze zu übernehmen. Und das wäre dann zusammengerechnet mit den ganzen anderen Gebäude eine Investition, also eine Gesamtinvestition von 882 Millionen US-Dollar. Der Campus, der Matilda Campus, würde 365 Millionen US-Dollar kosten. Und wenn man die ganzen drei Gebäude zusammenrechnet, wären es, wie gesagt, die 882 Millionen US-Dollar. Wenn man sich, wir haben das ja schon oft genug getan in der Sendung, wenn man sich die 23, irgendwas Milliarden Gewinn anschaut, sind das ja wirklich nur Peanuts, ne? Wenn man das jetzt mal in den Vergleich stellt. Und im Moment sind die Immobilienpreise ja auch stark steigend, auch in der Bay Area. Ne? Das ist ja auch ein Investment aktuell. Und ganz interessant ist natürlich auch, dass diese beiden, oder dass die drei Campusanlagen nur wenige Kilometer vom Headquarter entfernt sind. Also sie haben auch wirklich eine sehr, sehr schöne Lage. Ich glaube, der nächste ist 3 Kilometer entfernt, der eine ist 12 Kilometer entfernt. Und das sind ja nun wirklich keine Entfernungen. Und das ist natürlich eine sehr exponierte Lage. Tja, auch nicht schlecht. Mhm. Warum haben sie da nicht gleich größer gebaut? Warum kaufen sie jetzt immer Gebäude dazu, habe ich letztens gelesen. Ja, meine Güte. Also sie haben ja nun wirklich schon sehr großzügig gebaut. Also wie hätten sie denn noch größer bauen? Also meine Güte. Gut. Das war's eigentlich mit dem Hauptthemenlauf. Das impliziert natürlich auch, dass wir noch einen Nebenthemenlauf haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben aber noch die Gadget-Ecke und da habe ich mal wieder ein Produkt aus dem Hause 12 South. Das neueste Produkt aus dem Hause 12 South. Und ich würde sagen, da ist die Marke mal wieder in ihre Ursuppe zurückgesprungen, aus der sie entstanden sind. Um jetzt mal ein kleines Bild aufzubauen, um eine kleine Metapher aufzubauen, weil in den letzten Monaten haben sie ja teilweise Produkte auf den Markt gebracht, ja, wo sie so ein bisschen vom Weg abgekommen sind und wo sie auch so kleine Qualitätsprobleme gehabt haben. Und hier haben sie sich wirklich wieder darauf besonnen, wo ihre Stärken liegen, würde ich sagen. Und da haben sie wirklich ein sehr, sehr schönes und rundes Produkt ans Tageslicht gebracht. Und es ist ein kleines Gadget, was den Alltag erleichtern kann, ein sehr praktisches Gadget, ein Gadget, was man sowohl stationär, also auch im Office benutzen kann, was sich aber auch sehr gut als Reisebegleiter macht. Es ist nämlich ein portabler magnetischer Stand. Und ich sage jetzt absichtlich nicht MagSafe Stand, weil es ist kein Produkt, was MagSafe zertifiziert ist, was aber problemlos mit dem iPhone funktioniert. Es funktioniert auch mit Marktbegleitern, also es funktioniert auch mit Produkten aus der Android-Welt, die halt magnetisch sind. Oder die halt auf diese Technik aufbauen oder die vielleicht sogar eine magnetische Hülle dran haben etc. Also man kann das Gerät auch Plattform oder das Gadget auch plattformübergreifend betreiben. Und es ist ein kleiner, portabler, zusammenklappbarer, magnetischer Stand für Smartphones. Und das Schöne daran ist, man spürt hier wieder eine wirklich hochwertige Qualität. Der Faltmechanismus ist stufenlos. Und hält logischerweise dadurch, dass er auch stufenlos ist, das Gerät stufenlos. Bedeutet, ich kann das Ding in jeder Art und Weise stufenlos positionieren. Was heißt das Ding? Das Smartphone stufenlos positionieren. Es ist aus Metall. Es ist komplett Zusammenklappbar. Es ist, hat ein extrem kleines, leichtes Packmaß. Es gibt es in drei Farben. Schwarz, Blau und so ein Polarstar, Stern, Sand, Dune, Goldton, schwer zu identifizieren. Ich habe halt leider nur die blaue Farbe bekommen und genau die Farbe, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ich wollte entweder schwarz oder diesen Bronze-Polarstern-Ton haben. Man bekommt immer das, was man nicht haben will. Egal. Aber wie gesagt, auch das Blau sieht ganz interessant aus. Wie gesagt, hochwertig verarbeitet, eloxiertes Metall, stufenlos einstellbar. Und man hat eine Transporttasche dabei. Da bin ich ja großer Fan von. Dass man auch Gadgets, die aus Metall bestehen, nochmal in eine Transporttasche packt. Transporttasche klingt ja etwas größer, als es letztendlich wirklich ist. Es ist ein kleiner Sleeve, wo man passgenau das Gerät oder den Stand reinschiebt und man kann es quasi dann in den Rucksack oder in die Tasche packen, ohne dass es andere Produkte, die man transportiert, zerkratzt oder ohne dass es sich selbst zerkratzt. Und hier finde ich es wirklich wichtig, dass man auch einen kleinen Sleeve dabei hat. Das hat 12 Saus wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ein kleiner portabler Stand, den man sowohl auch lokal oder vor Ort oder auch zu Hause benutzen kann, als auch auf Reisen. Und ich habe hier schon sehr, sehr viel Worte über das Produkt verloren. Viel mehr, als man eigentlich darüber verlieren muss. Aber ich finde das Produkt so schön, weil man ja auch wirklich merkt, dass ich, wie gesagt, 12 Saus wieder so ein bisschen in die Ursuppe begeben hat, wo sie dann heraus entstanden sind. Und ich hoffe, dass die zukünftigen Gadgets auch wieder aus dieser Ursuppe entstehen und dass man da wirklich wieder zu alten Qualitätsstandards zurückkehrt. Das war ein sehr positives Zeichen und ich hoffe, die neuen Produkte sind, wie gesagt, ich habe jetzt zum 12. Mal heute Ursuppe gesagt, aus dieser Ursuppe. Gut, das dazu. Schönes Produkt, haben Sie gut gemacht. Genau, das war's. Das war das Gadget der Woche. Und ich würde sagen, wir können das Ding für heute dicht machen.
Ich hätte jetzt nichts mehr anzumerken. Nee.
Gut, das ist sehr gut. Okay, wenn alles gut geht, Thomas, dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.